Hallo liebe Zuhörende, hier ist eine neue Folge der Denkfabrik Medizin. Ich bin Ingo Krenz, Internist und Nephrologe aus Hamburg und mir gegenüber sitzt
Andreas Klinge, Internist und Diabetologe, auch aus Hamburg und gemeinsam sind wir die Denkfabrik Medizin.
Sehr richtig, Denkfabrik Medizin. Andreas, heute habe ich dir einen Fall mitgebracht.
Ja, ich bin ordentlich aufgeregt. Du hast ehrlich gesagt ja gar keine Informationen vorher rüberwachsen lassen. Hast du mal so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen höhnisch, aber freudig gelacht, wenn wir telefoniert haben. Ich bin sehr gespannt.
Also ich stelle dir vor, eine Patientin in ihrem 70. Lebensjahrzehnt, die mir überwiesen wurde zur Abklärung einer Hyperkaliämie. Der Hausarzt hatte über die letzten 6 Monate regelmäßig Kaliumkontrollen durchgeführt und sie hatte stabile Werte, sagen wir so zwischen 5,9 und 6,3.
Oha.
Und dann hat er irgendwann die Reißleine gezogen und hat gesagt, also das muss sich mal ein Nephrologe angucken, warum da das Kalium immer zu hoch ist. Die Patientin hatte nie Komplikationen, also Herzrhythmusstörung oder irgendwie sowas. Und als sie bei mir saß, war sie bei vollem Wohlbefinden. Und jetzt kommst du.
Und jetzt komme ich. Ja, also du sagst, es gibt mehrere Kontrollen.
Ja.
Und über einen gewissen Zeitraum auch.
Ja.
Weil also das, womit ich ja immer kämpfe, das ist zwischen uns ja mittlerweile fast wie ein Running Gag, die Frage der Kaliumkontrollen im Routinelabor, die ja ausgesprochen fehleranfällig sind, weil diese Proben transportiert werden. Das heißt, eigentlich muss man die vorher zentrifugieren. Also die erste Frage, die ich mir natürlich gestellt hätte, kann es eine Fehlmessung sein? Mhm. Aber das hätte ich bei einer Messung noch gekauft, aber nicht bei mehreren. Und über den Verlauf, über eine Zeit, würde ich jetzt mal vermuten, die Hyperkaliämie ist echt.
Ja.
Gut.
Ja, sie ist mehrfach einfach immer wieder stabil aufgetaucht.
Ja, was ich meine mit sie ist echt, also das, was ja, man würde vermuten, dass das Kalium im Serum der Patientin wirklich diesen Wert hat und nicht sozusagen es eigentlich artifiziell erhöht ist, dadurch, dass einem zum Beispiel durch den Transportschaden Erythrozyten kaputt gehen und dadurch das Kalium nur im Röhrchen steigt.
Also der Hausarzt ist noch nicht so weit gegangen, dass er gesagt hat, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie du jetzt vorgehen könntest. Du könntest ja sagen, du zentrifugierst das Blut, ja, nicht, oder du schickst die Patientin direkt ins Labor. Das gibt es ja auch. Manche Labore bieten ja an, dass sie selber das Blut abnehmen oder zum Beispiel du schickst sie in eine Dialysepraxis, die ein BGA-Gerät haben oder irgendwie sowas. Das wären ja Möglichkeiten, sag mal, um eine sogenannte Pseudohyperkaliämie auszuschließen. Ja, das hat er nicht gemacht. Er hat immer wieder sozusagen den gleichen Weg beschritten und hat ihr bei sich in der Praxis Blut abgenommen und das Blut ins Labor geschickt auf traditionellem Wege.
Ja, also ich glaube, es wäre sinnvoll und seriös, einmal zu sagen, man macht einmal einen gesicherten Weg, bei dem diese Störfaktoren ausgeschlossen sind. Bei uns geht das relativ leicht, weil wir eine Zentrifuge bei uns im Labor mit stehen haben. Das heißt, wir zentrifugieren das Serum und der Überstand wird übergeführt in ein leeres Röhrchen und dann schicken wir das ins Labor.
Genau. Wie möchtest du jetzt weiter vorgehen? Erkennst du ein typisches Syndrom und kannst gleich eine Schublade aufziehen und sagen, Hyperkaliämie, da fällt mir das und das ein, oder möchtest du eine Tante-Piaf-Liste machen?
Ja, ich brauche mehr Informationen und ich möchte eine Tante-Piaf-Liste machen, weil mein typisches Muster für eine Frau in ihren 70ern, im 7. Lebensjahrzehnt, wäre, wenn du mir erzählt hast, sie hat eine Hypokaliämie oder sie hat eine Hyponatriämie. Ja. Das wären alles Dinge, da hätte ich relativ spontane Ideen, die bei mir eine Mustererkennung vielleicht auslösen könnten. Aber Hyperkaliämie ist nichts, wo ich sozusagen jetzt was aus der Tasche ziehe.
Okay, dann machen wir eine Tante-Piaf-Liste.
Du sagst mir vorher nichts, was sie an Medikamenten nimmt und so. Das fände ich irgendwie schon nochmal spannend. Also wenn die jetzt irgendwie 50 Spironolacton nehmen würde, 50 Milligramm, hätte ich ja schon eine Idee.
Nimmt sie nicht,
okay. Das wäre aber natürlich sozusagen, wenn wir mit der Liste anfangen, wird es ja auch gleich rauskommen.
Genau.
Ja, Tante, also wir unterscheiden uns, glaube ich, immer mit denen, was wir an Tee.
Ich mache Sachen mal, Trauma ist das Erste, du sagst toxisch.
Ja, also fangen wir mit deinem, ist heute dein Fall, also machen wir auch deine Reihenfolge. Trauma, also würde mir jetzt sozusagen, das wäre jetzt sehr, sehr konstruiert. Du sagst, die alte Dame ist bei Wohlbefinden, die ist jetzt nicht irgendwie gerade gestürzt oder hat irgendwie, also zu Trauma passt irgendwie gar nichts in dem Fall.
Ja, also klar, ich habe natürlich was hingeschrieben, Rhabdomyolyse oder
Na klar, das wäre auch der Punkt, ne? Also das wäre eine Option, eine Rhabdomyolyse wird eine Hyperkaliämie machen können.
Ja, aber anamnestisch gibt da nichts, gibt sie da nichts her. Ne? A wie Autoimmun.
Gibt es eine Autoimmunerkrankung, die Hyperkaliämie macht? Also man kann ja, also wir sind jetzt ganz schnell mit der Liste angefangen. Ich hätte natürlich schon eine Systematik im Kopf, die ich überlege, was das Problem ist. Mhm. Vielleicht kann ich, um meine Gedanken zu ordnen, das sozusagen doch nochmal einmal am Anfang sagen. Mhm. Also die eine Frage ist ja, es entsteht zu viel Kalium, es wird irgendwie Kalium freigesetzt, zum Beispiel sie hat eine Hämolyse und hat darüber hohe Kaliumwerte. Mhm. Das heißt, es ist zu viel Kalium einfach da. Und die zweite Frage ist, wer reguliert denn das Kalium? Das macht die Niere. Wird die Niere das Kalium vielleicht nicht los? Das wären so die beiden Hauptpunkte, an die ich denken würde.
Der Amerikaner sagt, go back to first principles. Nee. du versuchst es also analytisch. Ne?
Ja, absolut.
Sehr schön.
Aber ich versuche es natürlich analytisch, weil ich nichts aus der Tasche gezogen kriege, womit ich sozusagen was anfangen würde. Also es gibt andere Elektrolytstörungen, da würde ich jetzt nicht go back to principles machen, sondern hätte eine sehr rasche Idee und würde über ein Muster oder einen schnellen Weg wäre ich dabei. Und jetzt muss ich hier leider mit dir zusammen den etwas mühseligen Weg des analytischen Denkens anschmeißen. Also eine Autoimmunerkrankung, die eine Hyperkalämie macht.
Du hast es eben eigentlich schon gesagt.
Naja, also wenn hämolytische Anämie,
autoimmun-hämolytische
Anämie könnte das machen.
Ja.
Genau.
Zählt.
Das zählt, okay. Da wird in der Situation natürlich total spannend sein, zum Beispiel, wie ist die LDH? Mhm. Die würde mich interessieren, die wäre in so einer Situation, müsste die eigentlich hoch sein, wenn sie Hämolyse hat?
270.
Das ist ein bisschen erhöht.
Das ist leicht erhöht.
Leicht erhöht. Würde ich jetzt für eine Hyperkalämie, finde ich, müsste sie deutlich höher sein. Das kaufe ich nicht an der Stelle, um mal in unserem Slang zu bleiben.
N für neoplastisch?
Eine ganze Menge paraneoplastische Syndrome machen hohen Zellumsatz, machen Zelltod. Kann das eine Hämolyse machen? Kann das eine Hyperkalämie machen? Wahrscheinlich gibt es nichts, was nicht paraneoplastisch entstehen kann. Also, aber es ist kein typisches Syndrom.
Tumorlyse-Syndrom oder irgendwie sowas. Aber wie gesagt, ne, sie saß vor mir und war gesund.
Tja.
Sie hat nicht verstanden, warum ich da so einen Aufriss gemacht habe.
Ja, also das übrigens dafür spricht, das muss man nochmal sagen, dass es ihr so gut dabei geht, spricht ja dafür, dass das Ganze langsam entstanden ist.
Sehr richtig.
Also wenn jemand mit dem Kalium immer so von, was weiß ich, knapp 4, der hat relativ plötzlich 7, der sitzt nicht wohl vor dir.
Ja, sehr richtig.
Gut. Ja. Also neoplastisch wäre relativ konstruiert, nichts Offensichtliches.
Toxisch, medikamentös.
Ja, also da sind wir natürlich beim Spironolakton, von dem du schon gesagt hast, sie hat das nicht, aber das wäre natürlich ein Klassiker. Relativ hochdosierte, also alles, was eine RAS-Blockade macht, was verhindert, dass das Kalium raus kann, hohe Dosen von ACE-Hämmern, AT1-Blockern, all das würde ich angucken.
Mhm. Oh, die Liste ist irre lang, die ich jetzt hier rausgeschrieben habe, nicht? Also Amyloid, Triamteren. Nee, als tubuläre Diuretika, die sogenannten Kaliumsparer.
Habe ich ewig nicht mehr gesehen. Die sind irgendwie nicht mehr en vogue, oder?
Ja, benutzen wir noch, doch, durchaus. Wobei die Präparate, die es dazu gibt, immer weniger werden. Digitales Intoxikation, Calcineurin-Inhibitoren, nicht-steroidale Antirheumatika, also die Liste ist endlos lang.
Okay.
Was alles eine Heparin, eine Hyperkalium. Hättest du eine Vorstellung, um wie viel steigern die RAS-Blocker das Kalium? Also das ist eine Frage, die wir ganz häufig bekommen, dass gesagt wird, ja, und dann haben wir erstmal den RAS-Blocker abgesetzt bei einer Hyperkaliämie. Wie viel steigert das ungefähr?
Ich hätte jetzt mal aus dem Bauch 10% gesagt.
Okay, 10%. Kannst du das auch in Millimol pro Liter?
Also ich sag mal von 4 auf 4,5, also 0,4, 0,5 Millimol pro Liter.
0,5,
genau. So, das hätte ich.
Super Zahl, genau. So. Nicht, also man kann damit nicht, also die Botschaft ist, man kann damit nicht jede Hyperkalämie erklären.
Ja.
Nicht, also ihre da, die so um 6 ist, ne, da wird es schon eng für den ACE-Hämmer. Ne? So viel macht der nicht. Da muss schon was Zweites dazukommen. Also plus NSAR oder plus Nierenversagen oder was auch immer.
Ja, oder eben hängt natürlich ja sicherlich auch von der Baseline vom Kalium ab. Ja, also wer sozusagen eher schon an der oberen Grenze ist, der kommt natürlich dann auch leichter mit dem RAS-Blocker da drüber. Mhm.
Kennst du Drogen? Also nicht, dass ich ihr jetzt unterstellen möchte, dass sie Drogen. Aber wenn das jetzt, also wenn wir den Fall ein Tickchen anders framen und sagen, es kommt jemand, der ist 28 oder so und hat gerade irgendwie eine heiße Party durchgefeiert. Was macht an Drogen eine Hyperkalämie?
Das ist eine spannende Frage, da ziehe ich blank.
Also ich kann du arbeitest im falschen Stadtteil.
Ich wollte gerade sagen, deine Praxis ist ja mittlerweile in Altona hinterm Bahnhof. Ich weiß ja nicht, welche Drogen da so gereicht werden.
Alle.
Also ich habe keine davon irgendwie typisch abgespeichert. Sowas wie Ecstasy oder also alles, was sozusagen aufputschend ist. Kokain kann das möglicherweise machen.
Ja, genau. Also die gehören dazu.
Ne? Genau. Also wenn es Cannabis machen würde, dann hätten es, glaube ich, eine ganze Menge meiner Patienten, gerade von den Jüngeren, seit das freigegeben ist.
Also Kokain, Amphetamine, Ecstasy.
Okay.
die können es machen.
Ist sie jetzt nicht so die richtige Zielgruppe? Würde einen wundern.
Ja, ne?
Man soll ja nie sagen. Also
sie war sehr jung geblieben.
Ja.
Ewi Endokrin.
Addison.
Mhm. Ja, man muss auch ehrlicherweise sagen, dann wird es ja schon deutlich exotischer. Ja. Nicht? Also es gibt eine Erkrankung, die heißt hyporeninämischer Hypoaldosteronismus. Das kriegen häufig Diabetiker mit ein bisschen Niereninsuffizienz.
Ja.
Das ist eine Aldosteronresistenz, tubuläre Aldosteronresistenz. Von denen gibt es dann wieder, da kommen wir nachher noch, wenn wir bei angeboren sind, von denen gibt es dann das gibt es auch wieder angeboren.
Okay.
Aber wie gesagt, das sind ja Exoten. Ne?
Ich merke gerade, dass ich mich in der Hypokaliämie
besser
auskenne als in der Hyperkaliämie.
Ja, aber das ist ein Grund, warum ich diesen Fall mitgebracht habe.
Das ist mir schon klar. Das ist, es ist ja auch gut, meine Lücken hier zu entdecken, damit ich sozusagen sie schließen kann.
Okay, das heißt, wir gehen weiter zu Piaf.
Genau, jetzt sind wir bei psychosomatisch, psychiatrisch, psychologisch. Also sowas richtig, das werden immer, wie immer werden das konstruierte Dinge, dass Menschen Substanzen zu sich nehmen. Aber auch das kenne ich eher. Ne? Also wenn wir jetzt bei Hypokaliämie wären, dann wären wir bei Diuretika-Abusus. Aber etwas, was Hyperkaliämie macht, also eine wirklich reale.
Mhm.
Also ich kenne Fallbeschreibungen von Münchhausen-Syndrom, wo sozusagen die durch starke Stauung oder solche Sätze versuchen, hohe Kaliumwerte zu imitieren oder auch durch Schütteln vom Röhrchen, habe ich mal einen Fallbericht gelesen, runterfallen lassen von der eigenen Probe, um immer wieder sozusagen Aufregung auszulösen, weil das Kalium ganz hoch ist. Aber
also die spannende Frage für den Nephrologen an dieser Stelle ist, schafft es jemand von extern so viel Kalium zuzuführen, dass er tatsächlich eine Hyperkaliämie auslöst?
Das würde bei mir, glaube ich, in meiner Vorstellung funktioniert das nur, wenn die Nierenfunktion deutlich eingeschränkt ist.
Ja, das ist völlig richtig.
So, also ich hätte jetzt gedacht, wenn eine gesunde Niere auch auf, also jetzt sozusagen jetzt nicht irgendwie eine Kaliuminfusion, aber sozusagen, wenn du, ich sag mal, jemand denkt, es sei gesund und nimmt noch irgendwie die Kaliumbrausetabletten vom Lebenspartner noch mit. Mhm. Bei einer gesunden Niere hätte ich nicht gedacht, dass du damit eine seriöse Hyperkaliämie auslösen kannst.
Ja, genau so ist das auch. Ne? Also auch durch viel Bananen essen oder
Mandarinen zur Weihnachtszeit.
Solche Sachen. Die Botschaft an dieser Stelle ist, die Kaliumausscheidungskapazität der Niere ist unfassbar groß.
Okay.
Also die liegt so, sag mal, im Schnitt um 500 Millimol pro Tag und ist steigerbar. Also unser Körper passt sich ja immer gerne an. Das heißt, wenn du das eine Weile machst und führst regelmäßig hohe Dosen Kalium zu, dann geht sie bis maximal 700 Millimol Kalium pro Tag. Ne?
Okay.
Und das musst du erstmal, so eine Kalinurbrause hat 40 Millimol. Nee, also das musste erstmal so fast 20 Dinger da oder so.
Ja, das kriegst du normalerweise nicht zugeführt, ne?
Nee, also das schaffst du nicht so leicht.
Okay.
Deswegen, also dass jemand zum Beispiel, also wir sind ja noch bei psychosomatischen, dass jemand sozusagen versucht, eine Hyperkaliämie vorzutäuschen durch externe Kaliumzufuhr, das ist wirklich ein schwieriges Unterfangen.
Genau, muss man lange dran stricken.
Okay, also das heißt, wir ziehen da erstmal blank und machen ein Nichts dahin. Jetzt kommt I wie infektiös.
I wie infektiös. Ich muss gestehen, dass mit mir fällt spontan was ein, was mit viel Zellzerfall verbunden ist. Zum Beispiel eine Malaria.
Ja, super. Ne? Also ja, Malaria macht ja Hämolyse.
Genau. Ja. Also durch die Plasmodien, die dann plötzlich sozusagen eine massive Hämolyse machen, das kann bestimmt eine Hyperkaliämie machen.
Ja, habe ich natürlich nachgeguckt. Mhm. Es muss schon eine schwere Malaria sein. So eine einfache macht das nicht so.
Nee, ich glaube, also gelesen habe ich das bei so Malaria tropica und die liegen auf der Intensivstation. Also schwerstkranke Patienten, bei denen kann das passieren.
Ich habe dann auch noch gefunden, dass eine schwere Sepsis das machen kann.
Ja.
Wahrscheinlich ja über den Mechanismus der metabolischen Azidose bei Sepsis. Also die Verschiebung von H-Plus-Ionen nach intrazellulär und dadurch Ausschleusung von Kalium.
Den Mechanismus hätte ich jetzt nicht benennen können, aber... aber
ich bereite gerade einen wunderschönen Podcast vor, bei Ambus über BGA Light haben wir es genannt. Nee, deswegen habe ich mich mit all solchen Sachen nochmal wieder beschäftigt und bin da jetzt relativ flüssig in der Aussprache.
Ich merke das schon und sehr, sehr flüssig in der Beschreibung der Pathophysiologie, die, glaube ich, große Teile unserer Zuhörerschaft und mir nicht gleich direkt geläufig
also,
sind.
Ja, also so ein Shift von Kalium von intra nach extrazellulär und dadurch halt gibt es eine Hyperkaliämie.
Aber wahrscheinlich bedeutet es ja an der Stelle, wir müssen unbedingt diese Podcast-Folge hören, die ja bestimmt bei Amboss mit Herrn Winghardt läuft.
Ja,
oder?
Genau, da wird sie laufen.
Also dann gehen doch mal Grüße raus also, an dieser Stelle.
Und dann bin ich noch gestoßen auf, sagt ihr noch Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom?
Oh ja.
Sagt ihr das noch was?
Ich kann den Begriff noch, aber das ist in den Tiefen meines Gehirns abgespeichert. Mhm. Was ist das mal noch?
Ich habe mal leider so einen Patienten gesehen, deswegen bei mir Availability Bias an dieser Stelle. Bei mir geht das wahrscheinlich nie wieder weg. Das ist Nebenniereninfarkt, eine Einblutung in die Nebenniere bei schwerer Meningokokkensepsis.
Stimmt.
Und
oh je, ja.
Die haben dann natürlich irgendwann kein Aldosteron mehr.
Ja.
Das wär, aber das ist ja auch wieder total abgedreht. A wie angeboren.
Ja, also ich gehe mal den Weg, den ich jetzt schon ein paar Mal gegangen bin. Wir nämlich über den umgekehrten Weg. Also wir beide haben Patienten zusammen betreut, oder zumindest hast du mir mehrfach telefonisch geholfen, mit einer seltenen angeborenen Erkrankung, einem Gittleman-Syndrom. Mhm. Die haben Hypokaliämie.
Genau.
Und die Frage, die sich mir stellt, kann es nicht vielleicht auch eine angeborene Störung geben, die das Gegenteil macht? Gibt es vielleicht Krankheiten, also deren Namen ich jetzt definitiv nicht weiß, die du aber bestimmt gleich mir sagen kannst, die angeboren das Gegenteil machen?
Ja, weißt du, was es gibt? Das ist, es gibt verschiedene Formen der Aldosteronresistenz.
Ja.
Also eine tubuläre Aldosteronresistenz und die heißen dann Pseudohypoaldosteronismus Typ 1 und 2. Mhm. Nee, und das ist zum Beispiel, da ist ein Gordon-Syndrom drunter.
Okay.
Das kommt in der Hypertensiologie sozusagen im Kleingedruckten vor, weil das sind natürlich, das fällt dann schon auf im frühen Kindes- und Jugendalter, fällt das auf, nicht, dass die Hochdruck haben plus Hyperkaliämie.
Jetzt sind wir
im Gegensatz zum Liddle-Syndrom, um dich nochmal ganz zu schockieren.
Völlig fertig zu machen.
Ja. Die haben Hochdruck und Hypokalie.
Ich glaube, das Liddle-Syndrom hatten wir an irgendeiner Stelle schon mal im Podcast. Aber falls es noch niemand bemerkt hat, Ingo hat eine große Vorliebe für nephrologische Probleme mit Eigennamen.
Die kann ich mir am besten merken irgendwie. Ist ganz komisch.
Ja, aber die sind weiter, also nochmal Spoiler, die sind extrem selten, gell?
Also, ne. Das darf man eigentlich gar nicht laut sagen.
Dass es bei dieser alten Dame natürlich überhaupt nicht in Frage kommt, ist auch völlig klar, weil also eine angeborene Störung, die sich jetzt irgendwie im 8. Lebensjahrzehnt äußert, ist irgendwie unwahrscheinlich.
Ja.
Ingo, du musst dich davon lösen.
Du hast natürlich recht. Adrenogenitales Syndrom wäre noch so, also das ist ja was wir wahrscheinlich alle kennen. 11 und 21 Hydroxylase-Mangel in der Cortisol-Synthese, ne? Das wäre auch so was Angeborenes. Ne? Aber auch das ist ja in diesem Fall komplett
ist raus.
Ja. V wie kardiovaskulär.
Also du hast ja eben, also ehrlich gesagt, war ja dein Nebenniereninfarkt, war ja schon fast ein vaskuläres Ereignis.
Ja, das ist eine Einblutung.
Ach so, okay.
Die kriegen ja eine disseminierte Gerinnungsstörung.
Ah, okay, so geht das.
Beim Waterhouse-Friedrichsen und dann durch die Einblutung geht die Nebenniere flöten.
Vaskuläre, du hast kardiovaskulär schon genannt.
Ja, also sagen wir also das, ja immer.
Weil ja, genau, so sagen, um es ein bisschen zu erweitern, weil sonst kommt kardial gar nicht vor. Ne? Mhm.
Ich habe da nichts stehen.
Gut, das beruhigt mich.
Sag mal vor.
Das ist danke, das hilft mir weiter.
Da ist mir auch nichts eingefallen. Okay, jetzt haben wir schon mal eine schöne Liste. Und wenn du jetzt noch mal zurückgehst zu der initialen Anamnese, also eine Patientin bei Wohlbefinden in ihrem 70. Lebensjahrzehnt kommt mit wiederholt nachgewiesenen Hyperkaliämien. Könntest du jetzt eine Liste machen?
Ehrlich gesagt, nein. Mhm. Im Moment ist die, wie ich finde, etwas fatale Situation, dass all diese, selbst die seltenen, also jetzt vielleicht nicht die angeborenen, aber eigentlich steht in meinem Kopf im Moment alles noch relativ gleichberechtigt nebeneinander. Mhm. Ich hätte große Schwierigkeiten, da jetzt irgendwelche Wahrscheinlichkeiten oder auch nur Reihenfolgen, geschweige denn Prätestwahrscheinlichkeiten zu benennen.
Das ist mir natürlich genauso gegangen, als ich das vorbereitet habe. Ich gesagt, okay, wir haben jetzt eine ganze Reihe von schönen und auch seltenen Krankheiten genannt. Aber so richtig weiter sind wir ja nicht.
Nein.
Ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass zwei entscheidende Kategorien fehlen. Und das ist einmal metabolisch und nephrologisch.
Okay.
Nee, also bei metabolisch müssten wir ja sagen, was ist denn mit so einer häufigen Erkrankung wie Diabetes und diabetischer Ketoazidose zum Beispiel? Meinetwegen auch.
Ne? Also die sind ja in der diabetischen Ketoazidose sind die ja eigentlich nicht hyperkaliem.
Naja, da kommt wieder dieses, was ich eben schon erzählt habe mit dem Kalium-Shift.
Also wir haben ja das Problem andersrum, also wenn die in der Ketoazidose kommen, jetzt nehmen wir mal wirklich Menschen mit dem Typ-1-Diabetes und nehmen nicht die unter dem SGLT2
Inhibitor. Wollte ich gerade sagen,
ne, mit dem Typ 2.
Das ist ja wahrscheinlich für uns die interessantere Gruppe.
Ja, aber ich fange mal mit den ersten an. Mhm. Die habe ich nie hyperkaliem erlebt. Die haben immer das große Problem, dass in dem Augenblick, wo du den Insulin gibst, strömt extrem viel Kalium nach intrazellulär.
Genau, das geht.
Und du musst denen kräftig Kalium geben, weil die sonst kriegen die richtig Probleme.
Ja, weil das so, dann wird sozusagen dieser Mechanismus dieses Shifts, ne, das H-Plus-Ionen nach intrazellulär, der wird ja dann plötzlich umgedreht.
Genau.
Die Azidose geht weg und dann plötzlich fehlt das Kalium intrazellulär.
Und was du erweitert hast in meinem Modell, das finde ich sehr spannend, ist, dass sozusagen das Kalium nicht einfach in die Zelle geht, sondern das ist der Austausch zwischen der H-Plus-Ionen und dem Kalium.
Ja,
ja, das finde ich spannend, weil sozusagen, ich habe auch schon immer überlegt, okay, das Kalium geht da rein, das wird immer beschrieben, aber dass das eigentlich ein Ausgleich ist, um sozusagen, der sozusagen die Azidose reduziert.
Ja.
Danke für die Aufklärung.
Und das zweite ist ja nephrologisch. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die erste Frage, die sich der Nephrologe stellt, wenn jemand kommt mit einer Hyperkaliämie, ist, warum wird denn die Niere das Kalium nicht los?
Genau. Genau, das war ja sozusagen, da war ich ja ganz am Anfang, als ich gefragt habe, entweder es ist zu viel da oder die Niere wird es nicht los. Mhm. Und natürlich die Frage, warum wird sie es nicht los? Jetzt kannst du wenigstens mal einmal das Geheimnis lüften. Hat sie denn irgendwie eine auffällige Nierenfunktion?
Nein, sie hat eine normale Nierenfunktion.
Sie hat auch noch eine normale Nierenfunktion.
Und das war ja, deswegen bringe ich ihn mit, weil das ist das Spannende daran. Ne?
Okay.
Sonst wäre es einfach. Ne? Sonst würde man sagen, sie hat eine akute oder chronische Niereninsuffizienz. Wir sagen so als Faustregel, die Kaliumausscheidungsstörung beginnt, wenn die Clearance unter 30 geht.
Okay.
Besonders schlimm ist es, wenn die Clearance unter 20 Milliliter geht. Dann musst du damit rechnen, dass sie das Kalium nicht mehr vernünftig los wird.
Okay. Das ist ja schon sehr niedrig. Das heißt also, mit so einer 55er Clearance kann man eigentlich eine Hyperkaliämie nicht erklären.
Nein.
Also wenn die nicht
dazu denn, noch kommt nicht was dazu.
Genau. Ja, klar.
Ja.
So.
Okay, also wir haben jetzt noch zwei Kategorien dazugenommen und müssen bei beiden sagen, okay, wir haben keinen Hinweis darauf, dass sie Typ-2-Diabetes hat und einen SGLT2-Hämmer genommen hat, wo das hätte passieren können. Und sie hat eine normale Nierenfunktion. Das heißt, wir arbeiten jetzt in dem Syndrom Hyperkaliämie mit normaler Nierenfunktion.
Genau. Jetzt tauche ich natürlich in meinen Vorstellungen, tauche ich gerade tief in die Niere ein und überlege, an welcher Stelle, da wirst du mir gleich helfen müssen, an welcher Stelle funktioniert denn die Kaliumausscheidung an der Niere und wo könnte da die Störung liegen? Da ist man ja fast, also wenn die Nierenfunktion an sich, also sie filtriert normal und die Patientin wird das Wasser los, dann muss es ja fast eine zelluläre Störung sein, auf zellulärer Ebene, da wo das Kalium normalerweise ausgeschieden wird.
Ja, also das wird ja unter der Ägide, sagen wir mal, von Aldosteron ausgeschieden.
Ja.
Das heißt, im distalen Tubus-Sammelrohr wird Kalium kontrolliert.
Ja.
Auch da im Austausch gegen H-Plus-Ionen.
Okay.
Wir haben ganz viel mit ihr gemacht. Wir haben auch gemessen, wie viel Kalium sie ausscheidet.
Ah.
Sie scheidet Kalium aus. Ne?
Okay.
Was macht man jetzt in dem Moment, wo wir sagen, verdammt, also wir haben eine schöne Tante-Piaf-Liste gemacht und haben sogar noch zwei Kategorien dazugenommen von häufigeren Sachen. Wir sind aber eigentlich noch nicht so richtig weiter.
Mhm.
Was würdest du denn jetzt machen?
Ich weiß nicht, wie das in deiner Welt ist. In meiner Welt sind wir in einem Bereich einer sehr seltenen Konstellation. Ist das in deiner Welt auch eine seltene Konstellation?
Ja, also sag mal, der Auftrag, eine Hyperkaliämie abzuklären, ist viel, viel seltener als eine Hypo- oder eine Hyponatriämie zum Beispiel.
Nee, ich meine noch was anderes. Also, für mich jetzt als Nicht-Nephrologen sind wir jetzt in einem Segment von einer für mich bisher völlig unerklärlichen Hyperkaliämie bei einer gesunden Frau mit einer normalen Nierenfunktion. Und das würde ich als selten betrachten wollen für mich. Ist das für dich auch selten oder ist das für dich nicht selten?
Nö.
Okay.
Ich habe es als Herausforderung gesehen, habe gesagt, okay, go back to first principles. Was kann denn alles Hyperkaliämien machen?
Ja.
Das heißt sozusagen zurück zu analytisch.
Mhm.
Und ich habe mich hingesetzt und habe ein Bäumchen gemalt.
Ja.
Und da steht oben Hyperkaliämie und dann stehen da so verschiedene. Da steht zum Beispiel ganz links steht bei mir Pseudohyperkaliämie. dann steht der zweite Arm wäre zu hohe Kaliumaufnahme. Ne, dann kommt das Redistribution, also das, was wir vorhin mit einem Kalium-Hart-Plus-Ionen-Shift gesagt haben. Dann kommt sowas wie Aldomangel oder Resistenz, wäre ein Arm. Und dann kriegst du halt, du brauchst einen bestimmten distalen Flow von Urin, damit eine Kaliumausscheidung passieren kann. Ja. Das heißt also, wenn wir jemanden sehr, sehr trocken machen und im distalen Nephron-Sammelrohr nicht genug Flow drin ist, klappt das auch nicht mit der Kaliumausscheidung. Das brauchen bestimmte, da muss eine bestimmte Geschwindigkeit bestimmen vom Urin. Und die Dinger bin ich durchgegangen. Wir könnten auch, wenn du jetzt sagst, gib mir doch nochmal weitere Informationen, da wäre ich natürlich auch bereit.
Da würde ich dich sehr drum bitten.
Ja, von den vier.
Also wie ich mich dem Problem jetzt sozusagen als Nicht-Nephrologe weiter nähern soll, bin ich im Moment ratlos, ich gestehe es.
Dann, was möchtest du wissen? Welchen Laborwert möchtest du wissen?
Also das Aldosteron würde mich natürlich jetzt interessieren.
Aldosteron ist 116.
Musst du mir einmal helfen, Normbereich?
Normbereich.
Die anderen Elektrolyte, du merkst, ich stoche hier im Nebel, ne? Also sozusagen, das ist, dass ich da für diese Situation, ich habe kein Konzept. Das Konzept wäre.
Du hast alles Richtige schon gesagt.
Das Witzige ist, das Konzept wäre das Wählen deiner Telefonnummer. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Spannend. Ja, das ist ja auch nett, dass ich alles Richtige schon gesagt habe. Aber was ich merke in mir, ich kriege da keine Struktur rein. Das fällt mir echt schwer.
Also ich habe im Prinzip dann sozusagen mein Bäumchen abgearbeitet, was ich mir da gebastelt hatte und habe eben geguckt, ist es ein Aldosteronproblem oder ist es ein Cortisolproblem? Die waren beide normal. Genau.
Die Pseudohyperkalämie hast du ausgeschlossen.
Das habe ich nicht ausgeschlossen. Wer sagt das?
Das habe ich dich am Anfang mehrfach gefragt. Also ich habe gesagt, was ich machen würde. Ich hätte gedacht, dass du das gemacht hast. Du hast das nicht verneint, mein Lieber.
Naja.
Also.
Ich kann ja nicht alles gleich weggeben.
Okay, also in meinem Kopf habe ich das Problem als das ist es nicht abgelegt. Das ist wichtig.
Das war arglistige Täuschung.
Das war arglistige Täuschung, mein Lieber.
Mit Vorsatz.
Ich ahnte es schon. Das war natürlich, also das ist ein Problem, mit dem struggle ich jede Woche. Also mit Pseudohyperkaliämien. Wie gesagt, das wäre mein erster Schritt gewesen. Also wenn du mich fragst, von allen Hyperkalämien, die ich sehe, wie viele sind real und wie viele sind durch diesen Fehler, würde ich sagen, das Verhältnis ist 9:1, mindestens.
Sehe ich genauso. Was ich problematisch fand in der ersten Präsentation war, dass diese Kaliumwerte, die der Hausarzt gemessen hatte, so stabil hoch waren. Wenn ich dieses Problem habe mit, das ist ein Abnahmeproblem oder der Bote ins Labor ist nochmal eben eine Stadtrundfahrt gemacht und erst dann ins Labor oder zu seiner Freundin geradelt oder so, dann siehst du ja solche wechselnden Kaliumwerte. Dann haben die mal haben die dann normale und dann plötzlich ist es dann eine 5,9 oder irgendwie so.
Ja.
Und der hatte wie am Strich gezogen, immer gleich.
Ja, das ist natürlich hochsuggestiv, dass man denkt, das kann nicht sein. Das, was du schilderst, das kenne ich natürlich auch. Ja, dann bestellst du die wieder ein für eine Probe und dann ist sie plötzlich wirklich ganz anders. Wobei natürlich, wenn ich so eine Hyperkaliämie habe, also so grenzwertig, also bei uns ist, glaube ich, im Labor 4,5 ist normal, also 4,6 drücke ich eigentlich ins Skat.
Bis 4,5 nur?
Okay. Ich weiß nicht, aber
oder 5 wahrscheinlich, ne?
Kann auch sein, dass es 5 ist, aber ich sag mal so 0,1, 0,2 drücke ich ins Skat, um ganz ehrlich zu sein.
Klar.
So, dann kommen Kaliumwerte zurück, wo ich den Patienten anrufe und wenn er den Telefonhörer nimmt, weiß ich, dass der Kaliumwert nicht stimmt, weil das Kalium ist 9,5. Ja, also da gibt es so die Variante, da wäre er tot. Das ist der Klassiker von abends am Nachmittag abgenommen, vergessen zu zentrifugieren und stehen lassen.
Ja, genau.
Wir haben übrigens wegen dieses Kaliumproblems, das ist bei uns ein beständiges, deswegen haben wir mal so aus Spaß eine Serienuntersuchung gemacht, das habe ich mit meinem Blut gemacht, weil das Labor sagt immer, man könnte diese Gelmonowetten nehmen und dann haben wir einfach Folgendes gemacht, wir haben mir Blut abgenommen, direkt hintereinander 3 Röhrchen, eins haben wir stehen lassen, ohne irgendwas zu machen, das zweite waren Gelmonowette mit Zentrifugation und das dritte haben wir sozusagen zentrifugiert und abgesehrt. Und die Kaliumwerte waren in den 3 Proben jeweils ungefähr 0,3 unterschiedlich. Millimol pro Liter. Also das ist, ich finde, wenn man es macht, machen wir es mittlerweile wirklich nur noch so absehern und in ein neues Röhrchen überführen. Mhm. Dieser Blutkuchen da unten drunter, glaube ich, setzt Kalium auch über Nacht noch frei. Also das ist okay.
Es gab eine Information, die ich dir schon so zwischendurch mal gegeben habe, das könnte dich weiterführen. Ich habe dir gesagt, die LDH war 270.
Ja, die ist ein bisschen erhöht, das stimmt. Ich habe die betrachtet unter der Idee massive Hämolyse, die war raus, aber die Pseudohyperkalämie ist natürlich überhaupt nicht raus. Das würde natürlich passen. Ingo. Was machst du hier heute mit mir?
Na ja.
Jetzt habe ich so
Spannungsbogen halten. Ja,
das ist dir sehr, 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 sehr wohl gelungen, mein Lieber. Ich habe hier geschwitzt.
Gibt es noch was, was du wissen möchtest?
Gibt es noch was, was ich wissen
möchte? Also jetzt vielleicht auch so im Zusammenhang mit der LDH von 270.
Also wenn man die anguckt, man würde natürlich ein Blutbild angucken wollen. Ja. Das würde ich wissen wollen. Wie ist denn das?
Auffällig.
Wie ist es denn?
Sehr auffällig.
Ja. Könntest du Details...
Was möchtest du wissen? HB, Leukos, Thrombus, alles?
Fangen wir doch mit dem HB mal an.
19,3.
Der ist 19,3.
Ja.
Dann hätte ich doch gerne die Thrombus.
769.000.
Wow. Und die Leukos?
11,9.
Ja. Das ist ja eine Konstellation, die nicht sehr typisch ist für irgendwas völlig Normales. Was ist denn das?
Das wusste ich am Anfang auch noch nicht gleich. Aber da habe ich gedacht, okay, da sind ja viel zu viele Zellen.
Wie ist denn das Hämatokrit?
Hämatokrit war, glaube ich, 55. Oder
okay. Mhm.
Und da habe ich gedacht, das sind ja viel zu viele Zellen. Können nicht diese Zellen alleine schon diese Hyperkaliämie auslösen? Und dann bin ich den normalen Weg gegangen und habe das bei uns gleich in die Zentrifuge gesteckt. Mhm. Habe es abgesehrt und habe das Plasma eingeschickt.
Und was hast du dann für einen Kaliumwert wiederbekommen?
4,5.
Mhm. Eine Pseudohyperkaliämie.
Wir haben die Diagnose gestellt.
Ja.
Das ist eine Pseudohyper. Jetzt wissen wir noch nicht so genau, warum. Dann habe ich mit dem Labormediziner meines Vertrauens telefoniert. Herrn Thilo im Hopa-Labor, mit dem ich sehr gerne und sehr viel zusammenarbeite.
Ja, Grüße gehen auch an dieser Stelle raus, den kenne ich auch.
Ja, weil das ist immer sehr fruchtbar. Immer wenn ich irgendwie ein Laborproblem habe oder mal auch mit der Konstellation nicht zurechtkomme, plaudere ich mit ihm und wir kommen eigentlich immer ein Stück weiter.
Mhm.
Und dann war das ja so, also das, was ich da darstellte, war ja ein myeloproliferatives Syndrom,
mhm,
nicht, von mehreren Zellreihen. Und die Frage war jetzt irgendwie, was dominiert denn?
Mhm.
Nicht, also ist das eine Polycythemia vera oder ist das eine sogenannte essentielle Thrombozytämie?
Mhm.
Und da hat er mir dann empfohlen, es gibt einen schicken Gentest auf ein JAK2-Gen.
Ja, das habe ich schon mal gehört.
Ja, ne? Und das haben wir dann bestimmt und da war sie positiv und damit war dann die Diagnose gestellt. Das ist das typische Konstellation bei Polycythemia vera.
Mhm.
Das heißt, wir hatten dann die finale Diagnose, lautete dann Pseudohyperkaliämie bei Polycythemia vera.
Ja, das bei klingt ja so, als hätte das einen Zusammenhang.
Ja, klar. Also das Kalium kommt ja aus den zu viel produzierten Zellen.
Ja, aber ja nur, wenn die kaputt gehen. Also wenn du in dem Augenblick die Pseudohyperkaliämie, also ich hatte jetzt einfach, also in dem Serum, im Serum hat die nicht zu viel Kalium.
Nein.
Deswegen ist sie auch beschwerdefrei. Also hat sie keine Rhythmusstörungen oder was man
nein,
sonst
nein,
so.
Genau.
So.
Da hat sie keine Hyperkaliämie, sondern nur, wenn du es sozusagen externalisierst und ins Labor schickst.
Ist das Risiko denn für Patienten mit einer Polycythemia vera, kriegen die leichter das Problem, dass die Zellen im Röhrchen zerfallen?
Ja.
Ah.
Das sind ja keine normalen, schönen Erythrozyten, sondern die haben einen Fehler.
Okay. Dann verstehe ich auch wieder das durch, ja?
Und also, wenn du das bei Open Evidence nachguckst und gibst da ein Pseudohyperkaliämie bei Myeloproliferativen, dann kriegst du immer genau diese Konstellation, dass
okay,
sowohl die Erythrozyten wie aber noch mehr die Thrombozyten, diese beiden werden immer genannt, wenn du dann guckst, Pseudohyperkaliämie.
Wobei die Thrombozyten ja nicht mehr die enthalten nicht so viel Kalium wie die Erythrozyten. Ne? Eigentlich sind die Erythrozyten diejenigen, die das viele Kalium enthalten. Aber die Botschaft, habe ich jetzt verstanden, sozusagen die durch die Polycythämie veränderten Erythrozyten neigen stärker zur Hämolyse. Und dadurch hast du es dabei leichter.
Ja.
Selbst wenn du die Probe nicht quer durch Hamburg fährst.
Ja, deswegen hatte der Hausarzt auch das mal ständig in den Proben. Er hat halt nicht irgendwann mal das abgesehert, ne? Und oder kannst ja alles Mögliche machen, ne? Oder eben direkt ins Labor schicken oder so. Ne?
Ja, das ist, muss man natürlich zugeben, das ist total unkomfortabel. Ne? Also für die Patienten, die direkt ins Labor zu schicken, da sind die nicht so ein großer Fan von. Anders als der Nephrologe hat der Nicht-Nephrologe jetzt auch keine befreundete Dialysepraxis, wo er mal schnell jemanden hinschicken kann zur Kaliumbestimmung, zur BGA. Ne? Also ich hätte einen Trampelpfad, auch wenn du kein Gerät stehen hast. Wir kennen ja beide Kollegen, die dialysieren. Ja. Und da könnte man sicherlich mit dem Anruf das klären. Aber für die Häufigkeit von Pseudohyperkaliämie wäre das, glaube ich, ein bisschen zu viel.
Und was ich total faszinierend fand an dem Fall, das ist ja sicherlich nicht der typische Weg, wie man ein myeloproliferatives Syndrom oder Polycythemia vera diagnostiziert. Ne? Sondern ich fand, es fällt unter, was wir gelegentlich gerne mal unseren Studenten erzählt haben, wie stelle ich eine Diagnose, deren Namen ich nicht kenne?
Ja.
Und dass man eben auf einem systematischen Weg zu einer Lösung kommt und da kann was rauskommen, was du vorher nicht wusstest.
Das stimmt.
Als ich dir das Stichwort für uns, habe ich ja gesagt, durch die Niere in die große weite Welt.
Ja, und ich habe gesagt, das hat in mir Assoziationen nach Schifffahrt und dem Hafenkonzert auf NDR 90,3 geweckt.
Ja, aber das fand ich das Faszinierende, ne? dass sag mal, die Niere spielt ja hier eine Nebenrolle, nicht? Aber dass eben durch das systematische Abarbeiten, ne, wie kann diese Hyperkaliämie entstehen, dass man dann plötzlich eben in einem völlig anderen Fachgebiet landet, ne, in dem ich keine Ahnung habe. Ne? Also ich war froh, dass ich nur auf myeloproliferatives Syndrom gekommen bin.
Spannend, mein Lieber.
Tut mir leid, ich musste dich ein bisschen schwitzen lassen.
Jetzt verstehe ich aber auch dies etwas, also jetzt nenne ich es doch mal hämische Reaktion vorab. Also dieses leichte Grinsen, was du vorher hattest, verstehe ich jetzt viel besser.
Naja, ich kann ja nicht im dritten Satz sagen, ja, eine Pseudohyperkaliämie.
Dann wäre es ja auch vorbei gewesen.
Genau.
Nein, das ist alles gut. Ne. Aber es beruhigt mich ja, dass sozusagen, hier muss doch irgendwo, wo kommt es denn jetzt? Frage ich mich natürlich auf meiner Seite hier vom Tisch.
Also zur Ehrenrettung muss ich ja sagen, ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, ich habe das gemacht. Den Satz habe ich nicht gesagt.
Nein, den hast du nicht gesagt. Aber auch das ist ja eine Frage des Denkens, dass ich einfach mit dem, also ich habe ehrlich gesagt, so leicht kann es nicht sein. Ja, das ist so ein bisschen so, wie wenn du Tatort guckst und irgendwie, du glaubst nach 6 Minuten zu wissen, wer der Mörder ist.
Ja,
und der Kommissar weiß es auch schon und alle anderen auch, dann muss noch irgendwas passieren, weil sonst kommt man die 1,5 Stunden nicht rum. Mhm.
Na, wobei, es ist ja keine so Standard-Pseudohyperkaliämie, ne, was wir am Anfang gesagt haben, durch schlechte Abnahme, ne, mit zu hohem Sog oder ein langer Transportweg, sondern stand ja dann schon eine seriöse Krankheit dahinter. Also insofern war es ja, sag mal, würde ich sagen, noch eine anspruchsvolle Pseudohyperkaliämie und nicht.
Absolut, aber man muss ehrlich sagen, am Ende ist es doch nur eine Pseudohyperkaliämie. Und sozusagen, sie hat halt einen prädisponierenden Faktor, der sozusagen das Kalium im Röhrchen stärker erhöht als bei Menschen, die das nicht haben. Aber am Ende muss man sagen, häufig ist es häufig. Das muss als erstes vom Tisch.
Ja, und wahrscheinlich wäre der diagnostische Weg wäre wahrscheinlich, wenn sie zum Hämatologen gegangen wäre, der wäre völlig anders gewesen.
Na klar. Weißt
du, den hätte das Kalium gar nicht interessiert.
Nee.
Sondern der hätte ihr das Knochenmark punktiert oder sonst irgendwas gemacht, ne? Und hätte so die Diagnose gestellt.
Ne? Ja, möglicherweise wäre für den Hämatologen sogar das schon Muster gewesen. Ne? Also das kenne ich schon bei denen, die mit einem myeloproliferativen Syndromverdacht auf Polycythemia vera hier ankommen. Da kenne ich da schon, dass das Kalium immer im Röhrchen ein bisschen höher ist. Wenn ein Hämato-Onkologe zuhört, das fänden wir total spannend als Kommentar, einmal zu erfahren, ob das für sie ein bekanntes Muster ist.
Ja. Soll ich nochmal zusammenfassen?
Sehr gerne.
Ja. Da hatten sich ja Hörende gewünscht, ne, dass wir das nochmal am Ende zusammenfassen, was wir hier heute gemacht haben. Und ich würde sagen, wir hatten eine Patientin mit Hyperkaliämie und normaler Nierenfunktion. Das ist ja sozusagen das spannende Syndrom. Im ersten Schritt haben wir eine Pseudohyperkaliämie durch Zentrifugation der Probe nachgewiesen. Ursächlich fand sich dann eigentlich ein myeloproliferatives Syndrom. Und wir konnten eine JAK2-Mutation nachweisen, sodass die finale Diagnose eben Pseudohyperkaliämie bei Polycythemia vera war.
Ja.
Das war der Fall heute.
Spannend, Ingo.
Du hast dich wacker geschlagen. Ja, das ist
Vielen Dank.
Aber okay, so viel für heute. Das war der neue Fall. Wir sind gespannt auf eure Kommentare und freuen uns aufs nächste Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.